Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch, am Mikrofon Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Die Solothurner Literaturtage, das Treffen der Schweizer Literaturszene, findet wie immer statt im schönen Monat Mai. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird der Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis verliehen. Kinderbücher, die erste Lektüre. Darüber wollen wir heute reden, und zwar mit der Journalistin Nicoletta Cimino und der Lehrerin und Theaterpädagogin Katharina Fischer. Ja, fangen wir mal bei dir an, Nicoletta. Was sind denn die Bücher, die dich geprägt haben? Wenn wir vielleicht mal mit einem anfangen wollen.
Heidi. Heidi hat mich sehr geprägt. Und zwar wirklich die ganze Kindheit durch war das ein Buch und später dann auch in anderen Formen als Film oder als Hörspiel. Einfach die Geschichte von Heidi hat mich wirklich sehr, ja, begleitet durch die ganze Kindheit.
Katharina?
Bei mir war das war die Rote Zora. Die Rote Zora hat mich elektrisiert als Kind. Das habe ich selber gelesen, nicht vorlesen bekommen, und deshalb hat es, glaube ich, so eine Eigenheit behalten für mich, dass es etwas nur, das nur für mich geschrieben wurde. So habe ich es beim Lesen empfunden. Und es geht um Waisenkinder, die sich ihrer Hilflosigkeit nicht ausliefern, sondern selbstständig ausrichten und ihr Leben mit eigenen Ideen und Freundschaften gestalten, so, und für Gerechtigkeit kämpfen.
Interessant daran ist jetzt eben genau dieser Punkt, selber lesen oder vorgelesen kriegen. Ist es ein Unterschied?
Ich glaube schon, vor allem, weil man ja oft als Kind am Anfang noch gar nicht lesen kann und dann eben durch das Vorgelesen bekommen ein Gefühl bekommt für Sprache vielleicht, für Rhythmus, für Spannung, also je nach Talent des Vorlesers oder der Vorleserin. Aber ich glaube schon, das ist so wie, da werden wir mit Buchstaben konfrontiert zum ersten Mal, mit Sätzen und mit Frage- und Ausrufezeichen, obwohl wir das am Anfang noch gar nicht beherrschen. Ja, ich glaube, es ist schon anders, und wenn man dann selber liest, ist man natürlich auch autonomer. Dann ist, also bei mir war dann ein Buch oft auch eine Möglichkeit, mich zurückzuziehen und mich abzugrenzen. Und da hatte auch nie jemand etwas dagegen, weil meine Familie fand es immer sehr wichtig, dass ich lese. Und dann war das für mich eine Flucht. Wenn es mir ein bisschen zu viel wurde, dann nahm ich ein Buch und flüchtete. Das ist so ein Akt der Autonomie.
Ja, das war bei mir auch so. Ja, es war so ein Kosmos, der nur mir vorbehalten war. In einem Buch, wenn ich in einem Buch lesen durfte, diese Geschichte für mich erobern, dann war da niemand sonst. Das war mein eigener Kosmos, in dem ich mich bewegen konnte. Und vorgelesen war das auch sehr schön. Das war dann aber geteilt, und das war halt wie ein gemeinsames Entdecken einer Geschichte. Ich habe als Kind nie gewusst, dass meine Eltern die Geschichte schon kannten. Ich dachte immer, die lesen sie jetzt mit mir zusammen, entdecken sie diese Geschichte. Und deshalb war so ein gemeinsames Herausfinden, was geschieht. Und das fand ich schon auch schön. Aber das eigene Lesen, das war, ja, Flucht ist ein schönes Wort, finde ich. Das ist eine Flucht, ja.
Es gibt ja auch die unendliche Geschichte, oder? Das war übrigens auch ein sehr wichtiges Buch für mich. Und ja, in der unendlichen Geschichte ist ja genau die Geschichte eigentlich die des Buben, der ein Buch nimmt und sich zurückzieht und dann, ja, wirklich in eine neue Welt hineintaucht und weg ist von allen Schwierigkeiten. Der hat keine Mutter mehr. Und ja, das war dann wie so Meta-Meta. Also ich flüchtete ins Buch, und ich las ein Buch über einen Buben, der ein Buch liest, um zu flüchten.
Mhm. Ging mir auch so. Auch bei die unendliche Geschichte war auch ein Lebenswerk, also etwas sehr Wichtiges für mich. Mhm. Aber ich habe noch beim Vorlesen von Geschichten, also wenn ich meiner Mutter oder meinem Vater, meistens hat mein Vater vorgelesen, erstaunlicherweise, meine Mutter konnte nicht so gut Deutsch, deshalb hat mein Vater vorgelesen, und dann war das so funktioniert die Welt Gefühl bei mir, wenn ich im Bett lag und zuhörte. Und wenn ich selber las, war es mehr, anderen geht's auch so wie mir. Es war viel geheimer. Und das war so schön.
Interessanter Gedanke, dass das Lese, das selbst lesen natürlich viel interessanter ist und dass man das als Kind auch schon merkt, dass das tatsächlich so ist. Wollen wir nochmal schnell auf die Bücher zurückkommen, die ihr da als erstes erwähnt habt. Heidi, hast du es auch gelesen, Katharina? Also ich habe es auch gelesen. Jetzt sag mal, was hat euch denn daran fasziniert?
Heidi ist ja die Geschichte von Heimat und Heimatlosigkeit, von Einsamkeit und von Heimweh. Und ich erkannte mich in gewisser Weise, obwohl ich das damals nicht bewusst, also jetzt kann ich es wie in Worte fassen, damals nicht, aber ich glaube, Heidi, ich erkannte mich in Heidi, in ihrer Heimweh. Obwohl ich ja daheim war, aber Heimweh ist ein Gefühl, das mich immer wieder packt. Ich sah mich da in Heidi auch in dieser Naturverbundenheit. Ich bin außerhalb von Biel aufgewachsen in einem Dorf und rundherum war alles grün und viel Wald und ich war wirklich den ganzen Tag sehr viel draußen und mein Vater, der war sehr naturverbunden, das war ein Bergler aus Norditalien und für den war das sehr wichtig, in der Natur zu sein. Und ich habe mich dann wirklich sehr mit Heidi identifiziert, in diesem Naturverbundenen, aber eben auch mit der Heimatlosigkeit, mit Heimweh, mit Verlust und Trennungsschmerz.
Können wir mal das Wort vielleicht noch, bevor wir zu deinen Eindrücken kommen, Katharina, aber ist vielleicht Sehnsucht das Wort? Man ist ja wahnsinnig sehnsüchtig manchmal so nach irgendwelchen exotischen auch Orten.
Ja, wobei bei Heidi war es ja eher die Sehnsucht, eben wieder zurück auf die Alp zu gehen, zum Alpöi. Nein, und auch diese vielleicht ein bisschen Wurzellosigkeit oder Entwurzelung. Sie muss ja dann nach Deutschland und dann gibt es das böse Fräulein Rottenmeier und dann wird sie
ja
krank.
Furchtbar.
Und ja, das war, da habe ich mich sehr drin erkannt. Ich habe auch nachtgewandelt. Heidi hat ja dann auch aus Kummer, war sie am Nachtwandeln und es gab einfach so viele Parallelen zwischen uns.
Ich fand bei Heidi, anfangs fand ich es ein bisschen langweilig, bis sie den Alpboy kennenlernte. Und da war ich dann fasziniert, weil der so ein schrulliger, wirklich abweisender Mann war am Anfang. Und ich das total cool fand, dass die Heidi einfach dran blieb. Die hat einfach sich nicht einschüchtern lassen von diesem knurrigen alten Mann. Und da habe ich Feuer gefangen, dass das ein Kind so macht. Das hätte ich mich nie getraut in dem Alter. Ich wäre Scham errötet, wahrscheinlich ein paar Schritte zurück. Aber die hat sich das geholt. Mhm. Und das fand ich ganz toll. Da habe ich mir viel davon abgeguckt dann auch. Und das Heimweh, das kannte ich auch. Das kannte ich sehr. Und auch da dann später wieder die Faszination, dass diese Fräulein Rottenmeier mit einem super Name übrigens, dass die auch das so weit bringt, dass dieses Kind krank wird. Also es ist natürlich auch die Fremde und es ist auch das fehlende, die fehlende Natur, die fehlenden, der Geißenpeter, der nicht da ist und der Alpboy und die ganze warme Milch und so. Aber dass sie krank wird, das hat mich sehr, das ging meiner Mutter gleich, die ist ausgewandert nach Nepal und wurde dort auch aus Heimweh krank, also so richtig körperlich krank, dass sie sich operieren lassen musste, nach Hause operieren lassen musste. Und da habe ich das irgendwie verstanden, wie das funktionieren kann.
Jetzt die rote Zora, Katharina, war dein Beispiel, das hast du sicher auch gelesen, Nicoletta.
Ja, habe ich auch gelesen, ja.
Ich fand als Kind so keinen wirklichen Lebensbezug zu den Dingen, die Mädchen machten. Ich bastelte nicht gerne, ich mochte Puppen nicht, ich wollte keine langen Haare, keine Röcke. Aber die Sachen, die Jungs machen durften, gefielen mir. Fußball spielen, raufen, Hütten bauen, Mutproben bestehen, jemanden an den Baum binden und solche Sachen, das war meins. So, und jetzt war da endlich so ein Mädchen, das ähnlich tickte. Das war schon ein Highlight meiner Lesekindheit.
Die rote Zora hat doch auch das mit dem Messer gemacht an den Händen,
ja,
das, oder?
Ja, genau. Das habe ich natürlich versucht nachzumachen. Da gab es einige Blessuren. Aber ich habe es, glaube ich, nach mehreren Wochen dann doch geschafft. Aber viele Schnitte in den Fingern, muss ich gestehen. Und auch diese Freundschaft, die mal anders beschrieben wurde. Ich kannte bis dahin Astrid Lindgren-Freundschaften. Und da war es mal so eine derbe Art zu streiten und zu zweifeln und zu schwören. Und sie haben sich aber auch zart geliebt und umsorgt und im Geheimen bewundert. Und diese Art von Solidarität, diese neue Vorstellung von Solidarität, habe ich, glaube ich, bis ins Erwachsenenalter weitergetragen. Das war schon ein wichtiges Buch für mich. Hm.
Kehrt ihr denn manchmal zu diesen Büchern zurück?
Zu Romanen nicht, nein. Ich kehre zurück zu Kinderbüchern, weil ich die sammle. Und wenn ich das Gestell putze, wenn ich abschauen muss, dann ziehe ich ab und an mal eins hervor und verfalle in diese Nostalgie des Kindseins.
Mhm. Aber also kein Wiederlesen der Roten Zora oder von Heidi?
Nein, das mache ich nicht.
Nicoletta?
Ja, ich wollte meiner Tochter, die ist jetzt 12, vor ein paar Jahren Heidi nahelegen, aber das hat sie nicht so gepackt und die unendliche Geschichte hat sie zurückgeschreckt, weil sie fand, das Buch ist so dick. Ja. Und dann haben wir einmal den Film geschaut und dann stirbt ja das Pferd einen qualvollen Tod im Sumpf. Glaube ich, oder in Treibsand, nein, ich glaube im Sumpf. Und dann wollte sie das Buch sowieso nicht mehr lesen, weil sie das nicht noch einmal erleben wollte. Aber ich habe vor kurzem lustigerweise wieder in Heidi gelesen und es ist so komisch, weil ich dann wirklich schon wie, ich wusste dann schon, was die Wörter, ich wusste dann schon, was jetzt kommt. Und ja, das habe ich gemacht, aber sonst, ja, nein, ich lese jetzt nicht alle meine Kinderbücher wieder.
Hm. Aber jetzt wollen wir es nochmal zusammenfassen. Was braucht denn so ein gutes Kinder- oder Jugendbuch? Sagen wir mal, behalten Sie mal bei den Jugendbüchern, oder? Das waren jetzt die, bei denen man selbst anfängt zu lesen tatsächlich, wo es nicht mehrheitlich um Bilder geht, sondern tatsächlich auch ums geschriebene Wort. Was muss denn alles drin sein? Weil so Freundschaften hast du erwähnt, Katharina Fischer, aber ja, was soll denn sonst noch alles drin passieren?
Es kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, ob es für Jungs oder für Mädchen geschrieben ist. Ich glaube, da gibt es schon Unterschiede. Wenn man das noch so sagen kann, Tapferkeit, Mut, Gefahr, Abenteuer, das findet man oft bei, wobei nein, Ronja Räubertochter ist eigentlich auch so. Stimmt. Also diese großen Entscheidungen, diese großen Gefühle, wie man es braucht, um eine Gefahr bändigen zu können oder den Mut, etwas umzusetzen, ja, das braucht's, finde ich. Es braucht einen gewissen Spiegel der eigenen Welt, aber in einer Andersartigkeit, von der man sich dann doch distanzieren kann. Man darf es zuklappen, aber man erkennt sich doch darin. Das, finde ich, braucht's in einem guten Jugendbuch.
Oder vielleicht auch, also was ich auch finde, eben, es muss ja etwas mit der eigenen Lebenswelt, es muss wie Anknüpfungspunkte haben. Mhm. Man muss sich vielleicht auch damit, also man muss sich mit der Hauptfigur vielleicht auch, man muss der, ja, sich identifizieren können, aber die Figur muss dann wie noch einen Schritt weiter gehen, als man vielleicht selber gehen würde. Ja. So wie eine Verlängerung von sich selbst, wo man dann sich auch, also wo man dann auch bewundern kann. Ich meine, Harry Potter ist ja auch so ein Beispiel, ein Junge, der ja jetzt nicht also der hat nichts Heldenhaftes und trotzdem kommt dann eben diese besondere Gabe und er geht eben weiter, als andere Kinder gehen könnten und würden.
Ja, das ist oft so bei den Jugendbüchern, dass die irgendwo eine Gabe erhalten oder schon besitzen oder entdecken, die sie dann weiterbringt.
Ja.
Darf ich mal schnell am Beispiel meiner Bücher, diese Frage interessiert mich schon noch, gibt's unterschiedliche Jugendbücher für Jungs und für Mädchen? Also meine waren zum Beispiel Robinson Crusoe, die Schatzinsel. Sind wir schon auf zwei Inseln? Super, oder? Jede Menge Gruppierungen von Jugendlichen, die Kriminalfälle lösen. In Blyton zum Beispiel. Dann geht's weiter. Karl May war zu meiner Zeit natürlich auch noch hoch im Kurs. Habt ihr solche Sachen auch gelesen?
Absolut. Also Winnetou habe ich sehr gerne gelesen. Die Schatzinsel habe ich nie gelesen, aber zum Beispiel auch Huckleberry Finn.
Tom Sawyer,
ja. Genau, Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Das war damals vielleicht auch eher in Anführungs- und Schlusszeichen ein Buch für Buben. Ich weiß gar nicht, und ich weiß gar nicht, ob das jetzt heute so ist, dass das viel mehr getrennt ist. Ich Das könnte ich jetzt gar nicht sagen, ob jetzt die Jugendbücher für Mädchen sehr viel anders sind als die Jugendbücher für Knaben. Das kann ich mir nicht sagen.
Ich merke es in meiner Klasse, ich habe regelmäßig Klassenlektüre und ich lasse sie dann jeweils auswählen. Das heißt, ich gebe 3 oder 4 Beispiele mit Leseprobe und dann gucke ich, wo kreuzen sie sich an, wo schreiben sie ihren Namen rein. Und das ist schon auffällig. Oft ist es Science Fiction bei Jungs oder Altertum, Römer, Griechen, so diese Zeit, wo sie wissen, da wird auch gekämpft. Und sobald irgendwo eine Kampfszene vorkam in diesen Textproben, haben es die Jungs gewählt. Und bei den Mädchen waren es eher so verschollen in irgendwas oder die Weiber von, was weiß ich, also so das, diese weiblich konnotierten Problemlösefälle. Lustigerweise. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das so ist, aber ich muss sagen, es ist so.
Und in welchem Alter sind wir da?
Die sind jetzt 11 und 12. Ich habe zuerst begonnen mit einem Fußballbuch, das ich allen aufgedrängt habe. Das hieß Nelson und Mandela. Nelson und Mandela. Und da ging es um 2 Zwillingskinder, ein Junge und ein Mädchen, die Fußball spielen in Tansania, und so unter großen Widrigkeiten. Ich fand halt Fußball und damit kriege ich doch die Jungs. Aber es hat dann doch nicht so funktioniert, weil sie besser spielte als er.
Aber es ist schon noch interessant, dass man auch ein Fußballbuch anbietet, das für beide Geschlechter geschrieben ist an und für sich, mit 2 Hauptfiguren, mit unterschiedlichen Geschlechtern. Vermutlich wäre in unserer Jugend noch etwas anderes passiert, da hätten nämlich die Jungs Fußball gespielt, oder?
Ja.
Also es wäre jetzt meine...
Ja,
glaube ich auch.
Ja, schon.
Jetzt was mir noch ein bisschen fehlt, so, also wenn ich jetzt meine Liste wieder angucke, was natürlich war, das waren Lebenswelten, die absolut überhaupt nicht meine waren. Karl May ritt durchs wilde Kurdistan, man ging irgendwie, in die Prärie in den Vereinigten Staaten, da war ich auch noch nie gewesen. Die Schatzinsel war irgendwo, Robinson Crusoe war vor der Küste von Chile. Also so dieses abenteuerliche, romantische, vielleicht exotische. Wie wichtig ist das?
Ja, wobei ich glaube, dass es dann irgendwann mal kippt. Ich glaube, das ist als Kind und als Präpubertierende vielleicht, ist das etwas, das man sich wünscht und das man will. Aber ich hatte dann irgendwann mal das Bedürfnis, vielleicht so mit 13, 14, 15, auch Bücher zu lesen, die nicht allzu fantasiehaft, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also ich entdeckte dann klassisch Federica De Cesco, die mich dann auch in fremde Länder führte, aber es war immer sehr reell, es war kein Fantasyland, es war nicht Science Fiction, sondern es war, das hat glaube ich auch damit zu tun, wenn du dann irgendwann mal wirklich auch beginnst, dich selber zu entdecken und eben nicht mehr ein Kind bist und auch nicht präpubertär, sondern mitten in der Pubertät oder dann schon fast eben wirklich ein Jugendlicher, dann willst du, glaube ich, so Anhaltspunkte, die etwas mit dir zu tun haben, mit deinem Leben eben und dann die Themen von Liebe und Verliebtsein und so weiter.
Das ist, glaube ich, auch ein bisschen Charakterfrage. Es gibt, glaube ich, viele, die wirklich versinken können in eben Harry Potter oder so Geschichten, die ganz weit weg spielen, aber doch mit den eigenen Entscheidungen, die man täglich fällen muss, irgendwas zu tun hat. Oder so wie du, Nicoletta, gesagt hast, das geht noch weiter, als man selber gehen würde. Mhm. Und mir ging es aber ähnlich, dass ich auch in der Pubertät dann sehr verwirrt war über meine eigenen Gefühle und irgendwelche Anhaltspunkte wollte, wie das so funktioniert und deshalb sehr dankbar war für Bücher, die in meinem Lebensumfeld spielten und ich einigermaßen wusste, ich bin nicht ganz so andersartig. Mhm.
Jetzt gibt es noch einen Punkt, der mich interessiert an dem Ganzen. Wenn man jetzt unsere Liste anguckt, wir haben jetzt ein paar Bücher aufgezählt, auf die wir uns mehr oder weniger alle einigen konnten, die meisten von uns dreien gelesen haben. Haben wir mal Heidi, Die rote Zora, Die unendliche Geschichte, Die Schatzinsel, Robinson Crusoe. Jetzt mit Verlaub gesagt, und ich weiß, ich habe ja auch teilgenommen an dieser Liste, aber es ist schon alles ein bisschen von gestern und vorgestern.
Ja, da waren wir halt auch eben von vorgestern oder vor. Wir sind alte Leute, Erik.
Ja, die Frage ist nur, funktioniert das, was wir damals als abenteuerlich empfanden, oder funktioniert das überhaupt? Kann das heute noch funktionieren? Also alle haben Erfahrung mit ihren eigenen Kindern, oder? Um es mal mit denen anzupacken. Jetzt irgendjemand Karl May vorlesen, da wird es mir selbst schon schwindlig, wenn ich das lese.
Ich kann mich eigentlich nur darauf beziehen, was meine Tochter wirklich gerne liest. Und da, ich glaube nicht, dass das noch funktionieren würde. Ich glaube, es funktioniert dann vielleicht wieder, wenn sie ein bisschen älter ist, weil es dann so wie Klassiker sind. Aber nein, ich glaube, die Art, wie die Geschichten erzählt wurden, das Erzähltempo auch, das sieht man ja übrigens auch in Filmen. Wenn man mal alte Filme guckt, ich meine, da hat es epische Szenen. Heute wird das viel schneller geschnitten, und ich glaube, bei den Büchern ist das ähnlich. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Zumindest jetzt bei meiner Tochter.
Ich glaube, keins meiner beiden Kinder hat sowohl Rote Zora als Ronja Räubertochter oder Heidi oder Robinson Crusoe oder sowas echt nicht gelesen. Und zwar, weil ich es gelesen habe.
Ja.
Die wollten sich da abgrenzen. Narnia habe ich ihnen vorgelesen, aber lustigerweise habe ich ihnen zum Beispiel nicht die Rote Zora vorgelesen, weil ich immer dachte, das entdeckt ihr selber. Hat dann aber nicht stattgefunden. Schade.
Ja, aber trotzdem interessant ist es ja schon, wenn man jetzt Elternteil wird, das ist bei uns dreien der Fall, dann ab und zu mal stolpert man eben über die Bücher aus der eigenen Jugend und liest sie eventuell dann trotzdem mal vor. Hat das den Blick irgendwie geändert? Eben, deine Tochter fand jetzt Heidi nicht so spannend, Nicolette, aber hat das bei dir auch was ausgelöst? Wenn du das wieder gelesen hast, gedacht, war jetzt doch auch ein bisschen, oder war vielleicht ein bisschen zu sehr das oder dieses?
Ich habe mir dann einfach überlegt, heutzutage würde es Schwierigkeiten geben, wenn eine Tante das Kind auf eine Alp bringt mit einem Großvater, das es noch nie gesehen hat, und dann quasi einfach dort oben bleibt und vielleicht nicht mal zur Schule geht zu Beginn. Was ich schockierend fand, ist der Struwwelpeter, weil ich habe das als Kind, habe ich das wirklich sehr gern gelesen, aber es ist total brutal, diese Geschichten. Und wenn ich das jetzt heute anschaue, oder ich habe es auch dann meiner Tochter vorlesen wollen, das war so furchtbar brutal. Da werden Kinder verhungern, Kindern werden die Finger abgeschnitten. Da hat sich mein Blick schon geändert. Aber ich glaube, so ein bisschen ein Gruseln gehört ja auch ein bisschen dazu. Ich habe es jetzt nicht politisch korrekt erzählt. Ich habe es jetzt einfach quasi vorgelesen und gezeigt, und sie hat sich dann ihren eigenen Reim gemacht, aber mein Blick hat sich schon darauf verändert, ja.
Ja, bei mir auch, Struwwelpeter oder Max und Moritz und so, aber es mit den Kindern zu entdecken war doch eigentlich, das war eigentlich total spannend, weil man das Gruseln der eigenen Kinder sieht und auch das Böse der Welt, jetzt, das klingt ein bisschen pathetisch, aber man kann es ja auch nicht verbergen. Mhm. Also ich fände es auch falsch, wenn man alles ausklammern würde, was in irgendeiner Weise ungerecht oder schmerzhaft oder böse ist. Das fand ich schon super, dass den Kindern auch so, das mit ihnen zu erspüren und zu merken, hey, nein, das geht gar nicht, schau dir das mal an, ui, nein, weg, ist das gruselig, nein, das macht niemand mehr heute, auf keinen Fall. So ein bisschen das durchzugehen. Ich habe, um auf die Frage zurückzukommen, ich habe beim Vorlesen Narnia nochmal entdeckt. Mhm. Also und zwar durch das Vorlesen musste ich verschiedenen Tieren oder verschiedenen Figuren dort drin andere Stimmen geben. Und durch das haben sich ganz neue szenische Bilder entwickelt. Es war gar nicht mehr das Gleiche wie in meinem Kopf. Ich konnte das nicht nachmachen, was ich als Kind, wie ich das gelesen habe, wie ich das verstanden habe, sondern ich musste ganz anders improvisieren. Und dadurch wurde das Buch auch ein bisschen anders.
Es wurde viel plastischer vielleicht, oder?
Plastischer? Ja, plastischer oder ein bisschen kerniger, so nicht mehr so geschwungen.
Gut, das ist ja hübsch.
Aber ich habe auch übrigens ein super Buch entdeckt, das heißt Latte Igel reist zu den Lofoten, das ist von Sebastian Lübeck. Und das kannte ich zum Beispiel noch nicht, habe ich aber gekugelt beim Vorlesen. Das sind drei Freunde.
Latte Igel.
Ja, drei Freunde, Latte Igel, das Eichhorn-Tium und eine Bisamratte, die hieß Flur. Und die werden auserkoren, obwohl sie komplett unfähig sind, ihre entführte Waldelfe, ich glaube, ein Adler hat sie entführt, bei den Lofoten zu befreien. Und sie sind wirklich denkbar ungeeignet. Aber es helfen ihnen, glaube ich, diverse Tiere und am Schluss auch eine Bande von Möwen und so. Sie schaffen es, diese Elfe zu befreien. Aber das Lustige daran ist, dass keines der Tiere so richtig gewieft oder super klug ist und sie treffen hochproblematische Entscheidungen. Aber sie schaffen es am Schluss. Und das war eine Entdeckung. Habe ich total gerne vorgelesen.
Latte Igel habe ich auch auf die gleiche Art und Weise kennengelernt. Jetzt nicht auf der Reise zu den Lofoten. Bei mir ging es, glaube ich, um einen Stein, der Wasserspeit oder so. Also ich weiß es nicht mehr genau, aber ich fand es auf alle Fälle auch super. Wobei wir bei einem interessanten Thema sind, weil ich wollte euch nämlich noch etwas fragen. Mir ist aufgefallen, bei den Büchern, die ich gerne gelesen habe, die ich vorher nicht kannte, war eines, das heißt Wind in den Weiden, Wind in the Willows, ein schottischer Schriftsteller, Kenneth Graham. Auch alle Figuren werden von Tieren dargestellt oder umgekehrt. Die Tiere sind lauter menschliche Charaktere eigentlich. Und da gibt's jeden, vom Bluffsack bis zu, und bis zu ganz normalen Tieren, der ein bisschen verlegen ist, der nicht ganz weiß, schaffe ich das mit dem Boot rudern, die Ratte, die eigentlich alles kann, ein cooler Kerl ist, und dann, ein Maulwurf alles ein bisschen erklärt. Und dabei ist mir immer wieder die Frage aufgetaucht, ganz ehrlich gesagt, brauche ich noch irgendwelche Bücher für Erwachsene, wenn ich das lese? Da steht doch schon alles drin, was der Mensch wissen muss. Interessanter Effekt, oder nicht? Ist das euch nie so gegangen? Jetzt doch. Nicht bei diesem Buch, aber so.
Nein, aber es ist vielleicht auch ganz schön, wenn es eben solche Bücher gibt, die gar nicht so explizit Menschen beschreiben, sondern wie in Metaphern halt eben die Menschheit beschreiben. Und das wäre ja dann so ein Buch, ja.
Ich finde schon, wir sind noch dieselben Menschen, die wir als Kinder waren. Wir sind etwas größer und die Haut sitzt nicht mehr so straff. Aber die Fragen des Lebens sind noch weitgehend die gleichen, wenn gleich etwas komplexer. Und ich möchte diese Komplexität in Erwachsenenliteratur wiedererkennen. Das will ich schon. Aber im Kern geht es doch dann auch in der Erwachsenenliteratur um Anerkennung, um Freundschaft, um Liebe, um Schmerz. Es geht um Mut und Gefahren zu bewältigen oder die Gemeinsamkeit, ein Problem zu lösen oder das Mitgefühl, um Schmerz und Verlust zu lindern. Also es geht eigentlich um ähnliche Grundfertigkeiten, die man lernt. Und das hätte ich aber schon... Das liebe ich an der Erwachsenenliteratur, dass es nicht ganz so vordergründig ist, dass man es zwischen den Zeilen erlesen muss. Oder die Literatur, die mir gefällt, klatscht es mir nicht ins Gesicht, sondern ich muss es erforschen, ich muss es erlesen und mir selber mit meinem Wissen, das ich bis dahin habe, zu Geiste bringen. So.
Ich möchte doch noch mal ein bisschen nachhaken, weil ich manchmal das Gefühl habe, bei den Erwachsenen, ja, natürlich, es ist komplexer. Wir sind uns das auch gewohnt von unserem Tagtäglichen. Aber letztendlich, wenn man aus dem Buch was davontragen will, dann geht es ja manchmal wirklich um dieses Gefühl, eben dieser Grundbedürfnisse erkannt zu haben. Da ist mir manchmal so gegangen, dass ich gedacht habe bei When in the Willows, okay, tragendes Werk der Weltliteratur hier. Ja, tatsächlich, es steht alles drin. Was muss man denn noch mehr wissen? Und am Schluss weiß der Fluss alles und der Fluss trägt dich davon.
Das ist schön, ja.
Ist auch eine schöne Metapher, oder?
Ja, total. Schöne Metapher. Ich habe es, zu meiner Schande, ich habe es nicht gelesen.
Ja, dann wäre jetzt der Moment, um das zu tun. Und dann reden wir dann in einem halben Jahr nochmal drüber. Was wir auch erlebt haben, ganz viel, sind natürlich einige der Bücher, die ich wenigstens erlebt habe, die mir übergeben wurden quasi als junger Leser. Das waren Bücher, die waren eigentlich für Erwachsene geschrieben, wurden dann zusammengekürzt. Und von denen gibt's ja haufenweise auch in der Weltliteratur. Heutzutage hat man das Gefühl, es ist doch ein bisschen spezifischer und auch ein bisschen zugewiesener für diese Altersgruppen, oder nicht, Katharina? In deiner Erfahrung.
Ja, ich glaube, das Schreiben von Kinder- und Jugendbüchern hat an Wichtigkeit gewonnen. Früher galten Autorinnen und Autoren, die für Kinder schrieben, als nicht so ganz in der Weltliteratur angekommen. Die machen das ja für Kinder. Und jetzt hat man doch gemerkt, das ist der Einstieg ins Leben. Das muss packen. Das muss richtig gute Literatur auch sein. Und jetzt hat es ein bisschen mehr an Gewicht gewonnen. Was ich sehr, sehr wichtig finde und sehr gut finde.
Habt ihr denn manchmal auch Verfilmungen dieser Bücher angeschaut? Das gibt's ja dann auch.
Ich glaube, es gibt keinen Heidi-Film auf dieser Erde, den ich nicht gesehen habe. Und ich habe dann auch, als ich noch ziemlich klein war, das war vielleicht sogar bevor ich lesen konnte, habe ich das Hörspiel bekommen. Das waren 4 oder 6 Kassetten und der Alpöi wurde gespielt durch Heidi Grätler. Und das war wirklich das perfekte Hörspiel. Und das ist lustig, weil wenn ich manchmal nicht einschlafen kann, es gibt so eine Szene, wo dann der Erzähler beschreibt, wie die Tannen rauschen auf der Alp. Mhm. Und das war so plastisch, hat er das erzählt. Und wenn ich manchmal nicht einschlafen kann, stelle ich mir genau das vor, wie die Tannen rauschen. Und das hilft. Heutzutage gibt es Leute, die haben Meditation selbst dafür. Und ich hatte einfach Heidi, als ich Kind war. Ich habe alles von Heidi gesehen. Jeder Film, jede Serie, natürlich das Japanische, ist ja klar. Ja, doch, schon, ja.
Ich bin das pure Gegenteil. Ich schaue nie einen Film, von dem ich das Buch gelesen habe. Ich lese auch nie ein Buch, von dem ich den Film gesehen habe.
Mhm. Wieso? Weil die Bilder, weil es die Bilder einfach ersetzt, die eigenen.
Ja, total. Total. Ich finde es jedes Mal enttäuschend. Aber nein, ich habe schon mal reingeguckt in so Filme, aber nicht mal Harry Potter.
Und die Rote Zora?
Nie gesehen.
Nie.
Nur gelesen. Nein. Mhm. Es ist so ein Prinzip bei mir, bei dem ich gar nicht mehr abweiche. Also ich habe es zweimal probiert und dann habe ich es aufgegeben und gesagt, nee, mache ich nicht.
Wie gesagt, also es gibt jetzt heutzutage ganz viel Angebote, also ganz ein großes Angebot von Büchern, die spezifisch für Kinder und für Jugendliche geschrieben werden und auch eine große stilistische Vielfalt. Wenn man jetzt beim Titel dem Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis nachschaut, dann sind das 97 Titel, die sich da bewerben um 5 Shortlist-Plätze, 62 Verlage, 4 Landessprachen, ein riesiges Angebot. Gleichzeitig ist mir in den Sinn gekommen, dass man immer sagt, ja, eigentlich wird ja nicht mehr gelesen. Also die Jugendlichen, die sind mehr mit ihrem Handy beschäftigt. Könnte man es auf eine Kurzwahl bringen? Bücherschwemme trifft auf Leserknick.
Es ist schon ein Thema, da hat man noch keine Antwort drauf gefunden. Es ist tatsächlich so, dass im Alter von 9 Jahren der erste Leseknick ist und dann mit Eintritt in die Pubertät der zweite. Und es gibt so verschiedene Erklärungsmodelle dafür, die alle nicht, von denen ich alle nicht ganz sicher bin, ob die so wirklich als Erklärungsmodell hinhalten. Das eine ist, dass man weiß, Jungs hören viel eher auf zu lesen. Also es sind viel mehr Jungs, die nicht mehr weiterlesen als Mädchen. Und da denkt man, das hat damit zu tun, dass die Vorlesenden im Kindesalter oft weiblich sind oft Mütter oder Lehrerinnen. Und man hat halt auf der Unterstufe tatsächlich weit, weit mehr Lehrerinnen als Lehrer. Und dass das dann für die Jungs als uncool gilt, aber in einem gewissen Alter, wenn man da liest. Es hat auch das Erklärungsmodell, dass es zu wenig eben so Identifikationsfiguren gibt für Jungs, die Spaß machen in den Kinderbüchern. Da bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt. Und halt einfach, dass immer mehr Medien dazukommen, die spannender und schneller sind und die auch Jungs stehen auch baldmals sehr auf Sachbücher, auf das merkt man dann schon, wenn sie im Kindergartenalter sind, dass sie die Wimmelbücher oder schon früher, die Wimmelbücher mit den Autos und den Feuerwehren und so weiter, die haben leider noch immer viel mehr Jungs, die das faszinierend finden. Und später sind diese Themen nicht mehr so sehr vertreten in der Kinder- und Jugendliteratur.
Aber ich möchte doch noch sagen, ich verliere da manchmal auch nicht so die Hoffnung, weil ich habe immer wieder erlebt und ich habe es auch gelesen und jedes Mal, wenn ich davon höre, bin ich wieder aufs Neue erleichtert, dass es Kinder gibt oder Jugendliche, die irgendeinmal aufhören zu lesen und dann später, wenn eben diese, wenn dieser Samen quasi gesetzt wurde als kleines Kind, dann später doch wieder zum Lesen zurückfinden. Also das ist wie so, du hast das Leseknick, dass es das zwar gibt, aber dass wenn man den Zauber des Lesens früh als Kind entdeckt hat, dass man irgendeinmal später dann, und das kann auch mit 20 oder mit 25 sein, wieder darauf zurückkommt. Und ich halte mich immer ein bisschen an dieser Hoffnung.
Ja, bleiben wir optimistisch jedenfalls.
Mhm. Ja, ich noch schnell Zahlen. Es sind nur 5% Mädchen und auch nur 14% Jungs, die aufhören. Also ich finde es nicht so riesig.
Okay.
Aber vielleicht sollte man prozentual mal festhalten, wie viel Kulturpessimisten es auf der Welt gibt. Dies war der Kulturstammtisch zu Kinder- und Jugendbüchern mit der Journalistin Nicoletta Cimino und der Theaterpädagogin und Lehrerin Katharina Fischer. Wir haben uns über unsere Vorlieben unterhalten und über das, was gute Kinderbücher und Jugendbücher enthalten sollen. Mein Name ist Erik Fackung.